Jetzt haben wir es fast ein Jahr mit der Corona-Pandemie zu tun. Und wie viele ausgeklügelte Fabeln, das heißt, wie viele Fake News, wurden seither zu Corona verkündet. Ein Arzt aus Singapur, der postete, dass durch Schwimmen im Chlorwasser das Coronavirus abgetötet wird. Und auf sozialen Medien hat sich die Behauptung verbreitet, der Multimilliardär Bill Gates, der wollte mit der Impfung jetzt Mikrochips unter die Haut verpflanzen, um anschließend sozusagen die ganze Welt überwachen zu können. Und in Italien wurde ins Netz ein Video gestellt, das leere Krankenhäuser zeigt. Und damit wollten die Corona-Leugner in Anführungszeichen beweisen, dass die Überfüllung der Spitäler, dass das also auch wieder in Wirklichkeit gar nicht existiert, also auch eine Fake News wäre. Wir haben ganz unterschiedliche Informationen, Ansichten zur Pandemie kennengelernt und die Frage ist ja immer, was davon ist wahr? Was ist echt? Es gibt eine immense Herausforderung und die heißt, das herauszufinden, was ist wirklich wahr, was ist wirklich echt. Wir haben gerade eben zwei Verse oder einige Verse gehört aus dem zweiten Petrusbrief, wo der Petrus uns ermutigt, dem Wort Gottes, der Bibel zu vertrauen. Petrus schreibt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben die Herrlichkeit selbst gesehen. Und Petrus macht klar, diese Botschaft, die Botschaft des Wortes Gottes, die ist von grundlegender Bedeutung. Schon das Alte Testament, das war ja die damalige Bibel für die ersten Christen, schon das Alte Testament ist entstanden, indem Menschen im Namen Gottes geredet haben, indem Menschen vom Heiligen Geist getrieben waren. Und auf die existenziellen Fragen des Lebens finden wir in der Bibel die Antwort. Woher kommen wir? Wozu leben wir? Wie gehen wir um mit Versagen, mit Schuld? Wo gehen wir eines Tages hin, nach dem Tod? Was kommt nach dem Tod? Wer ist überhaupt Gott? Und was hat Gott für ein Interesse an uns? Sicher, wir können natürlich auch außerhalb der Bibel auf Antworten nach Antworten suchen. Und viele kluge Denker, viele Religionsstifter haben beachtliche, teilweise sehr, sehr komplizierte Gedankengebäude errichtet. Und in den Religionen der damaligen Zeit, da erzählte man sich unzählige Sagen, Mythen. Gerade in der Entstehungszeit der ersten christlichen Gemeinden, da gab es noch eine pseudo-religiöse, eine intellektuell anspruchsvolle Sekte, man nannte sie die Gnostiker. Sie versuchten durch immer tiefere Erkenntnis selbst irgendwann göttlich zu werden. In den letzten Jahren haben die alten Mythen, Mythologien und Fabeln bei uns Renaissance erlebt. Die meisten Neuerscheinungen bei den Büchern gehören zum Bereich der Esoterik. Rückführung in frühere Leben, Lehren von verschiedenen Gurus, Gerüchte über UFOs, die ganze Fantasy-Literatur. Aber solche Lehren, sie mögen ja noch so faszinierend sein, verschillernd sein, interessant sein, sie mögen noch so religiös daherkommen, sie sind Menschenwerk. Und darum sagt der Petrus, sie sind aus menschlichem Willen hervorgebracht, menschlicher Fantasie entsprungen. Und das heißt, wenn wir Antworten suchen, Antworten auf die entscheidenden Lebensfragen, dann sollen wir uns nicht auf das dünne Eis der menschlichen Ideologien und Ideen begeben, sondern brauchen wir wirklich ein tragfähiges Fundament. Und da verweist uns der Apostel Petrus auf die Bibel. Er sagt, dieses Wort Gottes, das ist ein zuverlässiges, ein vertrauenswürdiges Dokument, und zwar geschrieben von Augen und Ohrenzeugen. Und das ist das, was der Petrus uns deutlich macht. Er sagt, Leute, wir haben Augen und Ohrenzeug. Wir haben selbst gesehen, kann Petrus sagen. Schließlich war er 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs, Tag und Nacht. Er hatte diese mächtigen Worte von Jesus selbst gehört. Er hatte die gewaltigen Taten gesehen, wie auf einmal wieder Blinde sehen konnten. Lahme sind aufgestanden, herumgesprungen. Kranke wurden gesund, sie war Tote zum Leben erweckt. Und unvergesslich war dem Petrus eine ganz besondere Erfahrung, nämlich ein ganz besonderes Gipfeltreffen. Petrus, Jakobus, Johannes, sie waren mit Jesus auf einem Berg, dem Berg der Verklärung. Und da erschienen ihnen Mose und Elia in weißen Gewändern und dann hören sie diese Stimme: Das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und sie haben erkannt, es ist Gott, der spricht. Und deswegen kann der Petrus dann sagen, ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich weiß, wovon ich schreibe und wovon ich rede. Und ähnlich sagt es auch der Evangelist Lukas. Zum Beispiel Lukas Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Da schreibt er: Schon viele haben versucht, alles aufzuschreiben, was Gott unter uns getan hat, so wie es uns die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Auch ich habe mich entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Zuverlässig und wahr. Die Historie, das ist der feste Boden für unseren Glauben. Es geht um Fakten, es geht nicht um Farben. Es geht um Tatsachen, nicht um Mythen. Der Glaube basiert nicht auf irgendwelchen frommen Geschichten, die dann irgendeinen wahren, allgemeinen Kern in sich tragen, nach dem Motto: Die Moral von der Geschichte. Gleichzeitig wissen wir aber, dass Fakten und Tatsachen nicht automatisch zu einem Glauben, zu einer Beziehung zu Jesus, zu Gott führen. Selbst wenn es absolute historische Sicherheit über Jesus gäbe, das könnte nicht unsere Beziehung, unser Vertrauen, unser Glauben zu Jesus ersetzen. Denn Glaube heißt, ich setze mein Vertrauen auf Jesus, und zwar ganz bewusst im Alltag, in jeder Situation. Das ist nicht nur ein Kopfglaube, ein Kopfwissen. Das hat was mit lebendiger Beziehung zu tun. Wenn zum Beispiel jemand eine Doktorarbeit schreibt über eine bedeutende Persönlichkeit, dann wird er Akten studieren, Briefe anschauen, vielleicht Filmdokumente auswerten. Und dann weiß er am Ende unglaublich viel über diese Person. Aber er hat noch lange kein persönliches, kein freundschaftliches Verhältnis zu ihm. Aber darum geht es, auch den Augen- und Ohrenzeugen im Neuen Testament. Denn sie haben diese Ereignisse nicht nur aufgeschrieben, nicht nur dokumentiert und konserviert, sondern sie selber haben sozusagen ihr Leben ganz diesem Jesus Christus anvertraut. Sie haben angefangen, mit ihm zu gehen, ihm nachzufolgen, ihm zu vertrauen. Sie sind zu einem persönlichen, einem lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Der Glaube an Jesus, kein Denksystem, kein Kopfglaube, keine Sammlung von wahren Sätzen, sondern dass ein Mensch irgendwann plötzlich merkt, Gott ist da, Jesus ist da, er spricht mich an, er berührt mein Herz, meine Seele. Er ruft mich in seine Nachfolge. Er streckt seine Hände aus und sagt, komm und folge mir. Und Glaube heißt dann, dass ich darauf reagiere. Dass ich sage, ja, ja, Herr, ich will dir vertrauen. Ja, Herr, ich will dir folgen. Nimm du mich an der Hand. Wenn Sie, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, wenn Sie diese Gewissheit noch nicht haben, dann empfehle ich Ihnen, einen Test zu machen. Dann sagen Sie einfach: Jesus, wenn du da bist, Jesus, wenn du mich hörst, dann zeige dich mir, begegne mir, rühre mich an, lass mich erkennen, dass du wirklich bist, dass du da bist, dass du Interesse an mir hast. Machen Sie diesen Test. Wir dürfen Jesus bitten, dass er zu uns spricht, dass er in unser Leben eingreift, dann werden auch sie sehen und hören. Natürlich ist die Bibel kein Buch, das irgendwo sozusagen vom Himmel heruntergefallen ist. Wir sagen das nicht so wie die Muslime vom Koran oder wie die Mormonen von ihrem Buch Mormon. Nein, die biblischen Bücher, sie wurden in einem Zeitraum von über 1400 Jahren von mehr als 40 verschiedenen Verfassern unterschiedlicher Zeiten, unterschiedlicher Gesellschaftsschichten verfasst. Wir wissen auch um das ernsthafte Ringen in den ersten Jahrhunderten, bis man sich in der Christenheit klar war, welche dieser Bücher, dieser Schriften, dieser Briefe, was ist wirklich heilige Schrift, was gehört zur Bibel? Da hat man andere Dinge gesagt, das ist keine heilige Schrift, das sind zum Beispiel Apokryphen. Die sind ähnlich, aber sie sind eben nur ähnlich. Und das heißt, ja, die Bibel ist einerseits ein menschliches Buch, aber sie ist zugleich eben auch viel, viel mehr. Denn sie hat ein inneres Geheimnis. Nämlich, das innere Geheimnis ist, dass diese Menschen vom Geist Gottes inspiriert wurden. Das heißt, vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Vom niederländischen Maler Rembrandt stammt ein Gemälde, das den Evangelisten Matthäus zeigt. Und es zeigt, wie der Matthäus gerade hier an seinem Evangelium arbeitet. Nachdenklich hat er die Feder in der Hand und er hält inne. Der Verstand arbeitet, die Gefühle fließen, er meditiert, er formuliert. Das heißt, der ganze Mensch ist an dieser Arbeit beteiligt. Und natürlich schreibt Matthäus in der Sprache seiner Zeit. Er denkt in den Vorstellungen seiner Zeit, so wie das Menschen immer tun. Und aus seinem Federkrieg ist dann ein ganzes Buch entstanden, das mit menschlichen Worten von der Liebesgeschichte Gottes erzählt. Aber jetzt hat Rembrandt im Hintergrund dieses Gemäldes ganz nahe am Ohr des Evangelisten einen Engel gemalt. Und dieser Engel raunt ihm sozusagen die göttliche Botschaft zu. Und da will der Maler sagen, die Quelle der Bibel ist nicht der Mensch, auch kein besonderer Jünger, sondern letztendlich steckt Gott dahinter. Der Wille Gottes. In seinem Wort offenbart sich der heilige Gott. Und deshalb hat die Bibel eine ganz besondere Kraft. Deswegen ruft Gott, ruft Jesus durch die Worte der Bibel Menschen zum Glauben, führt Menschen hinein in seine Gemeinde, gibt uns Orientierung, gibt uns Kraft, gibt uns Trost im Leben und im Sterben. Und das kann kein anderes tun. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir haben das prophetische Wort, sagt der Apostel. Und was sagen wir? Müssten wir nicht eher sagen, wir haben den unterhaltenden Film, wir haben die Twitter-Nachrichten, wir haben die Facebook-Einträge. Aber Petrus bleibt dabei, auch wenn er sicher nichts sagen würde gegen die moderne Bild- und Bildungseinrichtung. Aber er sagt, wir haben das prophetische Wort. Und dann zeigt er auf die Propheten, die Männer wie Jesaja, Jeremia, die zu einem Sprachrohr für Gott wurden. In gewaltigen Visionen, auch teilweise Stimmen, hören sie die Weisung des Herrn. So spricht der Herr. Viele Jahrhunderte, bevor Jesus geboren wurde, gab es Voraussagen, Prophezeiungen auf Jesus hin, aufgeschrieben im Alten Testament. Und wenn man das mal studiert, erkennt man, wie haarklein sich diese jahrhundertelangen Voraussagen erfüllt haben. Angefangen vom Geburtsort, wie er gestorben ist, dass er für 30 Silberstücke verraten wurde und so mehr und vieles mehr. Das heißt, wir haben das prophetische Wort, das biblische Wort und das göttliche Wort. Der Kirchenvater Augustin, der sagt das auch so. Nämlich, als ihm nach einem ausschweifenden, gottlosen Leben in der Jugendzeit auf einmal eine Stimme zurief, nimm und lies. Es war eine Kinderstimme. Nimm und lies. Nimm und lies. Und dann nahm er die Bibel. Und dann las dieser Wahrheit des Wortes Gottes überführt und er wurde ein Christ. Edith Stein sagte auch so, als sie durch eine Autobiografie auf die Bibel stieß und dann die Bibel sie begleitet hat, auf dem Weg nach Auschwitz und sie den Trost aus Gottes Wort erfahren hat. Wilhelm Bunz sagt auch so, er hat im Gefängnis die Bibel geraucht. Er hat immer zwei Bibelseiten gelesen, dann hat er diese Seite ausgerissen und hat auf dieser Seite eine Zigarette gedreht und geraucht. Und das hat er gemacht vom Alten Testament, bis er durch war im Neuen Testament. Und auf einmal dort im Neuen Testament hat er gemerkt, plötzlich gemerkt, Gott ist da. Und dieser Gott ist stärker als alles andere, was ich je in meinem Leben erfahren und erlebt habe. Und er hat gemerkt, ja, Gott ist da, Jesus ist da, sein Wort ist wahr. Und viele sagen es so, und wir sollten es nachsagen, ja, wir haben das Wort. Wir haben die Bibel eben nicht in erster Linie als ein Lesebuch, um uns an der schönen Sprache zu erfreuen. Wir haben die Bibel auch nicht als einen papierenden Papst, als Gesetzbuch, wo man jetzt ableiten kann, ob ein Christ Alkohol trinken kann oder rauchen kann oder ob wieder arbeiten dürfen und so weiter. Sondern wir haben die Bibel als einen Reiseführer, der uns hineinführt zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus. Wir haben ihn als einen Lebensratgeber für ein Gott wohlgefälliges Leben. Und deshalb schreibt der Apostel, wir tun gut daran, dass er darauf achtet, als auf ein Lichterschein der dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ich denke, jeder von uns kennt das. Man steht am Morgen auf, den Kopf voller Sorgen, das Herz voller Kummer. Und dann begegnet einem ein Wort aus der Bibel, vielleicht im Losungsbuch oder der täglichen Bibellektüre. Und dann ist es auf einmal so, wie wenn so eine dunkle Wolkensäule oder so eine dunkle Wolkendecke aufreißt, und wie Licht hereinkommt in unser Leben, Licht hereinkommt in unsere Gedanken, in unser Herz, in unsere Seele, ein Stück Frieden im Herzen. Und dann stellt uns das Wort Gottes auf die Beine. Manchmal ist es auch wie ein gesunder Ausputzer. Es bringt uns Jesus nahe, das Wort Gottes, dass er aufgeht in unserem Herzen wie ein Morgenstern. Er macht uns der Vergebung gewiss, er macht deutlich, dass er uns liebt. Dass er unsere Schuld wegnimmt, dass er uns mit Gott wieder verbindet, dass wir Kinder Gottes werden dürfen. Und das heißt, wenn uns also die Sorge überfällt, wie lange das jetzt mit dieser Pandemie noch anhält, was denn alles noch in diesem jungen Jahr 2021 auf uns zukommt, dann müssen wir Matthäus aufschlagen. Dort heißt es, sorge nicht für den anderen Tag. Und wenn uns Zweifel plagen, ob unser Glaube überhaupt stark genug ist in den Herausforderungen, dann müssen wir die Sache aufschlagen. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn uns Angst überkommt, worauf die Welt noch zusteuert, dann müssen wir das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, aufschlagen, wo es heißt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und Gott mitten bei den Menschen. Was Gott zusagt, das hält er ewig. Und deswegen halten wir fest an den biblischen Zusagen. Halten wir fest an Gottes Wort. Halten wir fest an Jesus.